Ich heiße Otto Haug, also germanischer Vorname Otto. Ich bin Deutscher in der Nähe von Heidelberg im südlichen Odenwald geboren. Da bin ich auch aufgewachsen und besuchte im Odenwald die sogenannte Martin-Luther-Schule. Das war ein evangelisches Gymnasium, wo viele Lehrkräfte Geistliche waren, beider Großkonfessionen. So habe ich also in früher Jugend nicht nur viel Religiöses, Biblisches gehört, sondern auch schon gelernt, recht schnell Vergleiche zu ziehen. Ich habe zu Hause als Kind in der Familienbibliothek eine Bibel entdeckt. Das war die katholische Dr. Leander van Es Übersetzung. Das ist eine österreichische Bibelausgabe. Und da habe ich begeistert darin gelesen als Kind. Ich fand die Geschichten über Samson, Jephtha, Gideon spannender als Karl May. Und so bin ich also auf diese Art und Weise so interessiert worden für die Bibel, die Heilige Schrift. Nach Beendigung der Gymnasiumzeit habe ich mich in Abendkursen und Abendschulen biblisch weitergebildet und bin dann später nach USA, New York gegangen und habe ein Bible College in New York besucht, absolviert und also längere Zeit in USA, in New York gelebt. Anschließend, nach der dortigen Graduierung, war ich zusammen mit einem internationalen Team, bestehend aus Kanadiern, Engländern, Amerikanern, Österreichern und ich als einziger Deutsche im Einsatz in Westafrika. Ich war besonders tätig dann an der Elfenbeinküste, also frankophones Gebiet. Da habe ich ein paar hochinteressante Jahre verbracht und muss sagen, im Rückblick meines Lebens war das sogar die schönste Zeit. Ja, ich möchte vielleicht noch anführen, ich bin natürlich schon über 20 Jahre, noch nicht so alt wie Methusalem, irgendwo dazwischen, 83 Jahre und habe mein ganzes langes Leben mich immer begeistert für biblische Lektüre. Inzwischen habe ich eine kleine interessante Bibelsammlung mir zugelegt. Ich habe etwa 150 verschiedene Bibelübersetzungen, weil mir immer wichtig war, Vergleiche anzustellen. Vor allem, als ich da entdeckt habe, dass viele Begriffe, ob hebräisch oder griechisch, vielfache Bedeutung haben können. Und da ist es immer abhängig von der Auswahl des Übersetzers. So, das zu mir selbst. Heute wollen wir uns ja speziell mal mit der Rede des Paulus in Athen auf dem Areopag beschäftigen. Vielleicht da noch zwei Sätze im Vorspann. Also, wir müssen bedenken, wenn wir ansetzen, Jesus Christus, wahrscheinlich im Jahr 33 getötet. Man nimmt an, dass Paulus eventuell im selben Jahr, im Spätjahr oder im folgenden Jahr 34 das Damaskus-Erlebnis hatte und Christ wurde. Wir haben heute Nachmittag gehört, das große Konzil, das abgehalten wurde in Jerusalem, das fand im Jahr 49 statt. Und anschließend, nach dieser Tagung in Jerusalem und der Rückkehr nach Antiochia, da plante und begann dann die zweite Missionsreise des Paulus. Und bei dieser Reise machte er auch Station in Athen. In Athen war er alleine, denn er hat damals also den Lukas in Saloniki zurückgelassen. Und die anderen Gefährten Silas und Timotheus, die waren in Beröa und Thessalonich, also der Paulus alleine in Athen. Zur Zeit von Paulus hat Athen natürlich nicht mehr diese Schlüsselrolle gespielt, wie in der Glanzzeit, in der Klassezeit des Griechentums, also 5. Jahrhundert, in der Zeit, sagen wir mal, als die Schlachten von Salamis, Marathon gegen die Perser erfolgreich waren. Das war so die Phase des Höhepunktes auch von Athen. Aber nach dem Peloponnesischen Krieg, als Sparta Athen besiegte, da wurde es nicht zerstört, sondern das Kulturelle, das Künstlerische erhalten. Aber Athen war auf dem Abstiegskurs, spielte nicht mehr die große Rolle, auch nicht als Handelsstadt, wurde von Korinth übertrumpft, war aber zur Zeit des ersten Jahrhunderts, also in der Zeit des Paulus, die sogenannte Universitätsstadt Nummer 1 in dem großen römischen Reich. Und das muss man vielleicht so als Hintergrund ein bisschen mit betrachten, wenn wir uns jetzt unterhalten über Athen, weil da vieles identisch ist, was sich sonst im Römischen Reich, besonders auch in Rom, abgespielt hat. So, jetzt schauen wir uns mal an, beginnend mit dem kleinen Vorspann, den Verse 16 bis 21, die sind jetzt hier nicht auf dieser Folie. Und da steht, dass der Paulus natürlich auch dort in Athen begann mit seiner missionarischen Tätigkeit, beginnend in der Synagoge. Also er hat sich erst mit Juden beschäftigt und dann wird das zweite Gruppe genannt, die sogenannten Gottesfürchtigen. Das waren, die Gottesfürchtigen waren noch keine Proselyten, das waren, sagen wir mal, Interessierte am jüdischen Glauben. Aber die kamen auch zu den Zusammenkünften in der Synagoge und jedenfalls hat Paulus da Gespräche geführt und dann hat er das ausgeweitet und bewegte sich innerhalb der Stadt, also auf den Straßen und auf dem Marktplatz. Und der berühmte Marktplatz in Athen, das war der sogenannte Agora-Marktplatz. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, wie der Paulus da umhergegangen ist und wie er da begonnen hat zu reden, dann müssen wir uns gerade mal so hineinversetzen, als wären wir in London im Hyde Park oder auch an manchen Ecken einfach ein Redner auf einmal steht und anfängt über irgendein Thema zu reden, zu sprechen und seine Ansichten publik zu machen. Und so hat es auch der Paulus gemacht. Und da mischten sich dann besonders Leute von zwei Philosophenschulen ein, Epikureer, Stoiker. Epikureer ist für uns leicht der Begriff, weil wir wissen, das sind genusssüchtige Menschen, materialistisch eingestellt, leben, genießen, alles auskosten, mit dem Tod ist alles vorbei. Das war die Haltung dieser Philosophengruppe. Und dann noch die Stoiker, es war wieder anders. Stoiker glaubten zwar an einen Gott, hatten aber keine exakte Vorstellung über einen göttlichen Plan. Aber das waren Leute, die sehr tugendhaft sich verhalten haben, diszipliniert und quasi von einem Weltbürgertum geschwärmt haben. Das sind die zwei Gruppen, die genannt werden in der Apostelgeschichte. Es gab natürlich noch viele andere philosophische Gruppen. So, und da wird der Paulus angesprochen von den Philosophen, weil die sich spöttisch da mokiert haben über seine Äußerungen. Er sprach ja von Jesus und er sprach von Auferstehung. Und Auferstehung heißt in Griechisch Anastasis. Und da haben die gemeint zum Teil, ah ja, der führt zwei neue Gottheiten ein. Die dachten tatsächlich, Jesus, das ist ein fremder Gott, den der verkündigt. Und auch dieses fragwürdige Anastasis, das ist auch so etwas wie eine Gottheit. Ja. So, und dann fing natürlich der Paulus dann an, sich auf diese Gesprächspartner einzustellen. Ja. Vers 22 sagt, Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach: Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in jeder Beziehung den Göttern sehr ergeben seid. Der Areopag war nicht weit entfernt von diesem Großmarktplatz Agora. Es war also der sogenannte Ares- oder Marshügel. Und da fanden Treffen, öffentliche Treffen statt. Das Wort Areopag bezieht sich aber nicht nur allein auf diesen geografischen Ort. Man hat auch in der damaligen Zeit unter Areopag die Gerichtsbehörde verstanden. Und deshalb gibt es da zwei unterschiedliche Ansichten. Die einen sagen, der wurde hingeführt zu diesem Platz Areopag. Andere meinen, nein, der wurde vor diese Gerichtsbehörde geführt, die in einer besonderen Halle getagt haben. Das ist aber nicht relevant für uns. Es ist für uns wichtiger, was er jetzt da gesagt hat. Und jetzt kommt die hochinteressante Einleitung. Denn als ich umherging, eure Heiligtümer betrachtete, da fand ich auch einen Altar. Und dann nennt er diese Inschrift dieses Altars. Also gewidmet quasi einem unbekannten Gott. Und was ihr nun, ohne es zu kennen, verehrt, das verkündige ich euch. Also, wenn da steht, der Paulus ging umher und sah da die Heiligtümer. Tja, ich weiß nicht, wer von euch Athen schon mal besucht hat. Ist sogar heute noch beeindruckend, was man da alles noch sieht. Nicht nur die Akropolis und Parthenon und so weiter. Viele der Säulen, Reststatuen, alles noch zum Teil erkennbar. Und der Josephus Flavius, der jüdische Geschichtsschreiber, der hat später niedergeschrieben in seinem Buch Jüdische Altertümer, dass es tatsächlich in Athen 3000 verschiedene Götter und Gottheiten gab, männliche und weibliche, also Götter und Göttinnen. Man stellt sich das vor. Aber das macht dann Sinn, nicht, dass der Paulus sagt, ich fand da viele Heiligtümer, viele Götter. Und dann entdeckt er die eine Inschrift, einem unbekannten Gott, war da quasi eine Stelle oder ein Altar reserviert. Und da sagt sich Paulus, da kann ich genau einhaken. Es ist interessant, dass diese Reliquie über eine solche Aufschrift einem unbekannten Gott, also bis zum heutigen Tag nicht gefunden wurde, also da in Athen. Aber man hat dreifach entdeckt eine Inschrift unbekannten Göttern, also in der Mehrzahl. Die bekannteste davon, die befindet sich in Pergamon. Und da gibt es dann die Ansicht, der Schreiber der Apostelgeschichte, der Lukas, hat es ein bisschen gestrafft, hat den Singular gewählt, die Einzahlform, hat aus Göttern da einen Gott gemacht, einen unbekannten Gott. Aber das weiß man nicht so genau, das ist ein bisschen spekulativ. So, und da sagte er, der Gott, der die Welt gemacht hat, und alles, was darin ist, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Also, da sagt er zunächst einmal, dieser unbekannte Gott, das ist der Schöpfer. Der hat Himmel und Erde gemacht. Und der ist so groß und gewaltig, dass er nicht in Tempeln wohnt, die Menschenhand geschaffen haben. Und ist natürlich klar, der Paulus als Jude vorgeprägt, ein Gottglaube, Monotheist, der hat natürlich im Kopf, was er gelernt hat, schon über die Zeit, als Salomo den prächtigen Tempel in Jerusalem baute, den ersten Tempel, wo der Salomo bescheiden ja sagt, sollte Gott wirklich hier auf der Erde wohnen. Also mit anderen Worten, ja, der Himmel können Gott nicht fassen, wie viel weniger dieses Haus. Eingeständnis, Gott wohnt nicht in einem solchen buchstäblichen Tempel. Das kann nur etwas repräsentieren. Und ähnlich hat es sich ja auch der Stephanus geäußert in seiner Rede, als Paulus noch Verfolger war und dieser Stephanus den Märtyrertod da in Jerusalem erlebte. Da hat er genau denselben Gedankengang gebracht. Gott wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Ja. So können wir vielleicht ein bisschen weitergehen. Stefan mit der nächsten Folie. Ja. Auch wird er nicht von Menschenhänden bedient, als wenn er noch etwas nötig hätte, da er selbst allen Leben und Odem gibt. Also die Begründung. Ja, Gott hat eigentlich nichts nötig. Er ist ja der Schöpfer, der Quell von allem. So, und jetzt sagt Paulus, das greift jetzt tief in griechische Denkweise. Er hat aus einem jede Nation der Menschen gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, wobei er festgesetzte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat. Zunächst einmal der Punkt, er hat aus einem Menschen, also quasi alle Nationen der Welt gemacht. Das heißt, vereinfacht ausgedrückt, alles stammt, so wie die jüdische Bibel, das Buch Genesis, es berichtet, alles von Adam und Eva abstammt. Das heißt ja ausdrücklich auch, als Eva da ihr erstes Kind geboren hatte, Eva, die Mutter aller Lebendigen. Ja. So, aus einem Menschen. Und die gesamte Heilige Schrift betont diesen Gedanken, der Mensch ist ein Geschöpf Gottes. Und der Adam und Eva, das waren individuelle, reale existierende Personen. Es gibt ja ein Bibelbuch, das beginnt mit dem Wort Adam. Das ist nicht das Buch Genesis, 1. Mose. Das ist 1. Chroniker. Da sind die ganzen Geschlechtsregister aufgeführt und da wird die Linie zurückgeführt bis auf Adam. Und das war auch das christliche Gedankengut, quasi die Lehre Jesu. Der bezieht sich ja auch zweimal auf den Schöpfungsbericht und auch in den Schriften. Sonst im Neuen Testament wird betont, die Menschheit ist zurückzuführen auf den ersten Menschen Adam. Beispiel im Judasbrief, der meines Erinnerns nach im Jahr 62 geschrieben wurde. Da sagt er auch, spricht er vom Propheten Henoch und sagt der siebte aus der Linie Adams. Judas Brief, Vers 14. Ja. Und Lukas, auch der Schreiber hier von unserer Apostelgeschichte, Er berichtet ja auch in seinem Evangelium in Kapitel 3, das Geschlechtsregister zurückführen bis auf Adam, mit Namen genannt, den Sohn Gottes. Also mit anderen Worten, Lehre der Apostel. Die Menschheit ist geschaffen aus einem Paar, Adam, Eva. Ja, die gesamte Menschheit stammt da ab, alle Rassen, alle Völker. Und die bewohnen den ganzen Erdboden, so wie es Gottes Vorsatz von Anfang an war. Kein wenig schwieriger wird der zweite Satzteil, wenn es heißt, dass Gott festgesetzt hat Zeiten und Grenzen ihrer Wohnung. Was ist damit gemeint? Da gibt es viele, die einfach rein historisch das auf jedes Volk und Völklein anwenden, weil sie sagen, ja, Gott hat ja für jedes Volk einen Engel bestimmt, der unsichtbar führt und so weiter und auch die Landesgrenzen festgelegt. Das führt aber dann zu der Frage, hat sich Gott da wirklich drum gekümmert, sagen wir mal, oder Neiße-Grenzen in Deutschland, ja, oder Elsaß-Lothringen, einmal Deutsch, einmal Französisch, also laufend Grenzverschiebung. Ist das gemeint, wenn es hier heißt, Gott hat die Grenzen bestimmt? Oder den 38. Breitengrad in Korea? Nein. Die Bibel klärt auf, indem sie zeigt, Gottes Eingriffe hatten vor allem zu tun mit den sieben Weltmächten, die in Daniel und im Buch der Offenbarung zum Vorschein kommen und die alle etwas mit dem Volk, speziell in alter Zeit mit Israel zu tun hatten. Angefangen von Ägypten, Assyrien, Babylon, Medo-Persien, Griechenland, das römische Weltreich und die siebte Weltmacht, da gibt es diverse Auslegungen bis hin zu Anglo-Amerika. Und dass man sagt, da hat Gott natürlich mitunter eingegriffen, in dem Sinne Ablösung stand bevor. Aber die Bibel berichtet nicht, dass Gott irgendetwas getan hat in Bezug auf Ablauf einer Macht, zum Beispiel, sagen wir mal, die spanischen Konquistadoren nach USA oder Südamerika, Mittelamerika gekommen sind, Aztekenreich, Maya-Reich und Inka-Reich dann beendet wurde. Diese Art von Eingriffen wird in der Bibel nicht erwähnt. Auch nicht über ein Weltreich der Mongolen etc. Deshalb noch einmal im Sinne behalten, Großmächte, Weltmächte in Verbindung mit Gottes Vorhaben, in Verbindung mit seinem Volk. Es gibt eine Stelle in 5. Mose, Kapitel 32, Vers 8. Und das bildet eine kleine Ausnahme. Da wird nämlich gesagt, dass Gott Grenzen bestimmt hat für sein auserwähltes Volk Israel. Ich kann mal die Stelle da lesen. Als der Höchste den Nationen das Erbe austeilte, als er voneinander schied, die Menschenkinder, da stellte er fest die Grenzen der Völker nach der Zahl der Kinder Israel. Also da wird ausdrücklich Israel angesprochen. Und wenn man andere Übersetzungen nimmt, zum Beispiel die Mengebibel, die sagt, da setzte er die Gebiete oder Grenzen der Stämme fest nach der Zahl der Kinder Israel. Also das war Gott gewollt, da hat er sich darum gekümmert und deshalb kann man sagen, das ist wahrscheinlich die Bedeutung. Und die festgesetzten Zeiten, Das muss nicht unbedingt etwas bedeuten in der Historie der Menschheit. Das kann auch bedeuten, Gott hat festgelegt die Zeiten, denken wir mal an die vier Jahreszeiten. Nicht nach der Flut, als er dem Noah verkündet hat, fortan alle Tage der Erde, was soll da nicht vergehen? Ja, aufgezählt, ja, Sommersaat und Hitze, ja, also die vier Jahreszeiten. Oder andere meinen auch, vielleicht ist damit angedeutet, die Gesamtwohngebiete, dass die Menschen getrennt sind von den Weltmeeren, ja, und dass es halt auch durch die Großwüsten gewisse Einschränkungen gibt. Dass sie Gott suchen, ob sie ihn vielleicht tastend fühlen und finden möchten, obwohl er ja nicht fern ist von jedem von uns. Ja, wie kann man Gott suchen und finden? Sicherlich fällt einem da sofort ein, was Paulus später in seinem Brief an die Römer in Kapitel 1 gesagt hat, wo er im Vers 18 bis 20 erwähnt, das Unsichtbare von Gott wird geschaut in der Schöpfung. Das heißt also, alles Unsichtbare von Gott ist erfassbar, wenn man sich mit der Schöpfung beschäftigt. So ungefähr wie wir, auch wenn wir ein Museum besuchen, sagen, bei dem Betrachten eines Bildnisses, das muss ja ein großartiger Künstler gewesen sein, der das geschaffen hat. Also Gott kann man suchen und finden, indem man sich sozusagen mit dem Buch der Natur beschäftigt. Das wäre wahrscheinlich die erste Stufe. Und an das appelliert nicht nur Paulus, in der Bibel findet sich schon im Buch Hiob eine wunderbare Stelle in Kapitel 12. Kapitel 12, Vers 7 bis 10. Da steht, aber frage doch das Vieh und es wird dich lehren. Und das Gevögel des Himmels und es wird dir kundtun. Oder rede zu der Erde und sie wird dich lehren. Und die Fische des Meeres werden es dir erzählen. Wer erkennt nicht an diesen allen, dass die Hand Jehovas oder Jahwes solches gemacht hat, in dessen Hand die Seele alles Lebendigen ist und der Geist alles menschlichen Fleisches. Also das zeigt auch, von der Natur lernen wir die Großartigkeit, die Größe des Schöpfers. Gott suchen und ihn tastend finden ist möglich, durch Respekt und Aufgeschlossenheit gegenüber dem Gemachten. Es erinnert mich auch ein geflügeltes Wort des französischen Schriftstellers Diderot. Der hat mal gesagt, es war 150 Jahre her, aber trotzdem hochinteressant, der Flügel eines Schmetterlings oder das Auge einer Mücke genügen, um alle zu verwirren, die das Dasein Gottes leugnen. Also jede Einzelheit der Natur erweckt immer Erstaunen. Und ich habe das Glück, im schönen Spessart zu leben und erfahre jeden Tag, wenn ich also etwas draußen bin in der Natur, die Großartigkeit der Schöpfung Gottes. Die zweite Stufe, um Gott zu suchen und zu finden, das wäre, dass uns Gott zusätzlich offenbart. Ja, denn allein die Natur sagt uns nichts über den Willen Gottes. Die Natur beantwortet auch nicht die Frage, wozu sind wir auf Erden? Was ist der Sinn des Lebens? Etc. Also brauchen wir eine zusätzliche Offenbarung und das hat Gott geschaffen durch die Bibel, die Heilige Schrift. Und deshalb wird in der Bibel immer wieder betont, im Alten und im Neuen Testament, Lektüre des Wortes Gottes, ungemein wichtig. Ich denke da an eine Stelle, um wenigstens eine zu zitieren, aus dem Buch Jesaja, Kapitel 34. Da steht im Vers 16, forschet nach im Buche Jehovas oder Jahwes und leset. Es fehlt nicht eines von diesen, keines vermisst das andere. Also mit anderen Worten, es wird empfohlen, sich mit der Bibel, der Heiligen Schrift zu beschäftigen, als dem geoffenbarten Worte Gottes. Vers 28. Denn in ihm leben und weben und sind wir, wie auch einige eurer Dichter gesagt haben. Wir sind sein Geschlecht. In ihm leben und weben wir. Das ist eine Formulierung, die viele gerne verwenden, die an den Pantheismus glauben. Also quasi Gott, alles ist ein Teil von Gott, jeder Gegenstand, egal was. Da muss man aber auch daran denken, dass das Wörtchen in hier auch übersetzt werden kann mit dem Wort durch. Dann würde der Sinn sein, denn durch ihn leben und weben wir. Und es würde noch einmal bestätigen, was zuvor gesagt wurde, Gott der Schöpfer. Und jetzt macht Paulus Folgendes, denkt mir bitte dran, er spricht ja zu Nichtjuden, er spricht ja zu Griechen, die nicht mit dem Alten Testament vertraut sind. Und da zitiert der Paulus, statt eines Textes aus dem Alten Testament, zitiert er jetzt aus der griechischen Literatur. Das heißt also, das war ganz clever. Das wäre ähnlich, wie wenn wir heute in der modernen Zeit, vielleicht wenn wir irgendetwas bekräftigen wollen oder bestätigen wollen, sagen, in der Encyclopædia Britannica steht das und das. Und viele anerkennen das als Autorität. Ja, oder manche, die zitieren auch gerne mal Goethe, der ja auch Zeiten hatte, wo er sehr positiv über die Bibel sprach. Jedenfalls macht es Paulus, und das ist jetzt interessant, wenn er sagt, etliche eurer Dichter. Da fällt ja auf, Plural. Er sagt nicht, ein Dichter sagt das, er sagt etlich, also quasi einige eurer Dichter. Es gibt tatsächlich mindestens zwei Nachweise, die man heute noch hat. Das eine ist von einem Aratos, 2. Jahrhundert vor unserer Zeit. Und der stammte übrigens aus derselben Gegend wie Paulus, aus Kilikien, also wo auch die Stadt Tarsus liegt. Und den hatte Paulus hier zitiert. Und ähnlich formuliert das auch Kleanthes in der sogenannten Zeus-Hymne. Diese Ausdrucksweise, wir sind sein Geschlecht. Also im Grunde genommen, wir sind eine Menschheitsfamilie. Ja? Und wir sind als Geschöpfe gottgehörig ihm untertan, und wir müssen uns so verhalten, dass wir im Einklang sind mit diesem Schöpfer. Das ist also der Gedanke, den der Paulus hier ausdrücken will. So, dann Vers 29. Da wir nun Gottes Geschlecht sind, sollten wir nicht meinen, dass das Göttliche dem Gold und Silber oder Stein, einem Gebilde der Kunst und der Erfindung des Menschen gleich sei. Also da appelliert er quasi auch an die Logik, ja, dass also was der Mensch aus einem materiellen Stück, das Gold, Silber oder Stein oder Holz ist, formt, das kann ja nie etwas Übermenschliches, etwas Göttliches sein. Und das klingt dann so ein bisschen ähnlich in der Argumentation, wie wir das aus dem Buch Jesaja kennen. Jesaja Kapitel 42, Jesaja Kapitel 44. Ja, wo der Prophet sagt, da macht einer sich aus demselben Holzstamm, ja, seinen Götzen und den anderen Teil verwendet er als Brennholz und was auch immer. Also ergibt keinen Sinn. Ja. Und so sagt er, dieser wahre Gott ist also völlig anders. Und jetzt kommt er zum Höhepunkt. Und da ist jetzt der Paulus völlig im Einklang mit dem, was natürlich Jesus schon angeordnet hatte. Den Menschen muss nicht nur verkündigt werden, dass es einen Gott gibt. Das genügt nicht. Ja, da gehört noch mehr dazu. Ja, Gott hat die Zeit der Unwissenheit übersehen. Das heißt, es gab Zeitspannen, wo Menschen, Menschenmassen, Millionen, Milliarden von Menschen keine Gelegenheit hatten, etwas über den wahren Gott kennenzulernen. Und die Zeit ist vorbei. Das sagt Paulus. Die Zeit der Unwissenheit ist quasi abgelaufen, das hat Gott jetzt abgehakt, übersehen. Und jetzt wünscht er, dass Menschen überall sich umstellen, sich bekehren, ihren Sinn ändern, bereuen, Buße tun. Und das hatte Jesus ja auch ausdrücklich gesagt, wie das im Lukas-Evangelium festgehalten ist, in Kapitel 24. Müsste das sein? Eine Sekunde. Lukas 24, Vers 46 und 47. Dann öffnet er ihren Sinn völlig, damit sie die Schriften begriffen. Und er sprach zu ihnen, so steht es geschrieben, dass der Christus leiden und am dritten Tage von den Toten auferstehen werde. Und jetzt kommt's. Und aufgrund seines Namens würde in allen Nationen, also auch in Griechenland, Reue zur Vergebung der Sünden gepredigt werden. Und das bringt jetzt also der Paulus auch hier an. Ja? Alle Nationen, ja? Und es war anfangend von Jerusalem her. So. Hier kommt natürlich sofort auch der Gedanke, ja, wenn es lange Phasen der Unwissenheit gab, ja, die armen Menschen, die das Pech hatten, nie etwas von der guten Botschaft zu hören, die übersehen natürlich, dass in der Auferstehung es ausdrücklich heißt, es werden auferweckt Gerechte und Ungerechte. Das heißt, wenn also Menschen auferweckt werden, weil die Böses, Ungerechtes getan haben, unwissentlich, nicht vorsätzlich, dann bekommen sie in der Zeit nach ihrer Auferstehung eine Chance. Sodass niemand sagen kann, ja, ich habe das Pech gehabt, war und bin nach wie vor unwissend. So, und um das zu realisieren, steht jetzt hier, hat Gott festgesetzt, den Erdkreis zu richten. Erdkreis Oikumene, das ist der bewohnte Erdkreis, also mit anderen Worten die Menschheit. Ja? Und die wird gerichtet werden in Gerechtigkeit. Und dass es sich auf alle bezieht, das steht ja auch in Hebräer 9, Vers 27. Da steht ja, ja, also mit anderen Worten, für uns alle, wir müssen alle sterben, ja, und danach folgt etwas. Da steht in Hebräer 9, 27, danach aber das Gericht. Es steht nicht dabei, wann dieses Gericht erfolgt. In der Sekunde danach oder an einem bestimmten Tag, zu einem bestimmten Zeitpunkt, einer bestimmten Gerichtsperiode. Entscheidend ist, dass man weiß, es findet ein Gericht statt. So, und den Beweis will er jetzt liefern, indem er sagt, er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Allen den Beweis gegeben. Und das war natürlich für Paulus insofern noch ein bisschen leicht, allerdings besser auf jüdischem Boden, weil er ja immer sagen konnte, es sind noch viele am Leben, die die Auferstehung Jesu hautnah erlebt haben, die ihn gesehen haben nach seiner Auferstehung. Da hat ja der Paulus gesagt, da waren einmal bei einer Gelegenheit 500 Personen und etliche davon sind immer noch am Leben. Also als der Paulus, wahrscheinlich der Paulus, den Hebräerbrief geschrieben hat. Ja. So, das heißt also, dieser Gerichtstag findet statt unter der Führung Jesu Christi. Das ist derjenige, der auferweckt wurde. Und das war natürlich der entscheidende Punkt, der Kern der Botschaft, die der Paulus gebracht hat. Es war also sehr zielgerichtet. Ja, es gipfelt alles. Da kommt ein Tag, da wird alles geregelt. Und das geschieht in Christus. Ja. So. Und das ist natürlich dann, gehen wir weiter bitte. Stefan. Als sie aber von Totenauferstehung hörten, spotteten die einen. Die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber auch nochmals hören. Und so ging Paulus aus ihrer Mitte fort. Das ist also ziemlich kurz gefasst. Und da ist also der Knackpunkt Auferstehung. Jetzt fällt uns doch allen auf, dass der Paulus, der mit Griechen spricht, und viele dieser Griechen, die haben ja an die unsterbliche Seele geglaubt, also auch bei den Stoikern, ja, aus der Zeit schon von überliefert von Sokrates, Plato, Aristoteles her. Da hätte Paulus hier sagen können, also wir sind uns ja einig, wir sterben alle, aber es geht ja weiter, wir alle haben eine unsterbliche Seele. Kein Wörtchen, sagt der Paulus, über eine unsterbliche Seele. Aber ich spreche von der Auferstehung. Und das ist interessant, das findet sich nicht nur hier in der Rede des Paulus, das geht durch die ganze Aufzeichnung des Lukas im Buche Apostelgeschichte. Ja, es gibt ja manche, die sagen sogar, das ist das Buch der Auferstehung. Und das ist natürlich ein Riesenproblem jetzt, wenn wir das ein bisschen anwenden auf unsere Zeit, übertragen auf unsere Zeit, was wir daraus lernen. Wie ist es heutzutage? Heutzutage ist es ja so, dass fast alle sogenannten Christen davon reden, ja, wenn ich sterbe, komme ich in den Himmel, also die Seele ist unsterblich, das geht da weiter. Da wird nicht so gesprochen und so gepredigt, dass erklärt wird, wie also durch die Rede des Paulus, das immer wieder sich durchzieht, die Menschen sterben, aber irgendwann kommt der Tag der Auferstehung. Ja? Das ist auch das, was der Paulus den Thessalonichern geschrieben hat, dass sie nicht trauern sollten wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Das sagt er auch nicht, die Seele ist ja unsterblich. Ja? Da stimme ich mit den Griechen überein. Nichts dergleichen. Auferstehungshoffnung. Ja? Deshalb muss sich heute jeder, der sich Christ nennt, prüfen. Glaube ich an die Auferstehung oder glaube ich an das, was aus der griechischen philosophischen Quelle da kommt, unsterbliche Seele. Ich kann da nur zwei kleine Büchlein empfehlen. Da gibt es eines von Oskar Kullmann. Das ist betitelt Unsterblichkeit der Seele oder Auferstehung der Toten. Entweder oder. Und da behandelt er christliche Hoffnung, Auferstehung. Und interessant ist auch, dass ein führender katholischer Theologe, Gisbert Grishage aus Wien, der lange Zeit in Deutschland, vor allem in Freiburg, gelehrt hat, in seinem Büchlein Stärker als der Tod genau dasselbe bringt. Dass es eine kindliche, unbiblische Vorstellung ist, zu glauben, dass man weiterlebt nach dem Tode, dass eben die Seele in den Himmel kommt. Er spricht, die Auferstehung ist das Gegebene. Es sind nur zwei kleine Beispiele und relativ neu. Es war ja lange Zeit in Diskussionen, als der Eugen Nevermann, der ehemalige katholische Priester, der Lehrverbot bekam, verschiedene Bücher veröffentlichte und er hat auch eine Kommentarausgabe für Apostelgeschichte geschaffen. Und da bringt er auch diesen Gedanken, also unsterbliche Seele, unbiblisch, erst in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts, quasi von der abgefallenen Christenheit, was sich später als Großkirche, katholische Kirche herausgebildet hat, eingeführt, vorher unbekannt. Ich habe noch ein Zitat, das ich dann so ziemlich zum Schluss da noch bringen möchte. Man kann sich ja vorstellen, in der Zeit nach dem Tode der Apostel, also nach 100, als auch der sogenannte Abfall zum großen Teil stattfand und Christen sich in viele Sekten zersplittert haben, da haben manchmal römische Gelehrte, die sich da so mit dem Christentum beschäftigt haben, spottend gesagt, ja, wie kann man überhaupt noch wissen, was bei euch richtige Christen sind? Es gibt ja so viele Sekten, Gruppierungen, Spaltungen und so weiter. Und da hat um das Jahr 150 der Justinus geschrieben, wenn ihr zusammenkommt mit solchen, welche sich Christen nennen und obige Anschauung über neue Himmel, neue Erde und Paradies da nicht teilen, welche dazu aber noch sich erkühnen, den Gott Abrahams, den Gott Isaaks und den Gott Jakobs zu lästern und ferner behaupten, es gebe keine Auferstehung der Toten, sondern ihre Seelen würden schon beim Tode in den Himmel aufgenommen werden, dann haltet sie nicht für Christen. Es war quasi wie eine Erkennungsformel. Ja? Glaubst du an die unsterbliche Seele? Abgehakt. Ja, Maßstab im zweiten Jahrhundert. Keine inspirierte Äußerung, aber dennoch hochinteressant. Ich würde sagen, die Lektion, die man so lernt aus dieser Rede des Paulus, diese Rede, was fehlt, was uns sicher alle auffällt, im Gegensatz zu den Reden beim Petrus, weil Petrus ja jüdische Zuhörerschaft hatte. Paulus verwendet kein einziges Zitat aus dem Alten Testament. Zitiert er nicht. Er arbeitet quasi mit dem Mittel der Logik, der Vernunft. Ja, dass man also sachlich, realistisch an das Thema herangeht. Und das ist interessant, dass das ein Merkmal vor allem war von Paulus. Und wir haben ja heute gehört, einen Bericht über das Damaskus-Erlebnis. Es gibt derer drei in der Apostelgeschichte. Lukas schreibt es in Kapitel 9, später erzählt es Paulus selbst zweimal. Wenn wir in Kapitel 9 mal nachschauen, da ist der Vers 22 hochinteressant. Da wird nämlich etwas gezeigt über die Lehrmethode des Paulus. Und das passt genau zu dem, was er praktizierte in Athen. Saulus jedoch erwarb sich fortwährend nur umso mehr Kraft und brachte die Juden, die in Damaskus wohnten, in Verwirrung. Als er folgerichtig bewies, dass dieser der Christus ist. Ich habe jetzt nach einer amerikanischen Übersetzung das mal vorgelesen. Da steht also im englischen Text statt folgerichtig das Wörtchen logical. Also er hat logisch bewiesen, dass das so und so sich verhält. Und es war beim jüdischen Gesprächspartner der Punkt, dass er quasi aus den Schriften zitierte, aus dem Alten Testament. Und das wird immer wieder betont, er redete anhand der Schriften. Und typisches Merkmal. Matthäus, mindestens 122 Mal zitiert er das Alte Testament. Ja. Pinchas Lapide sagt, im Neuen Testament, da sind 452 Zitate aus dem Alten Testament. Und würde man die alle rausschneiden, was bleibt dann noch vom Neuen Testament übrig? Sagt ein armseliges Fragment. Also mit anderen Worten, Beweisführung durch die Bibel. Und das war typisch, also für Paulus, vor allem mit jüdischen Gesprächspartnern. Und da in Kapitel 9, 22, wo ich auf das Wörtchen logisch abgehoben habe, da schreibt sogar der Roger Libby in seinem Büchlein Erfüllte Prophetie, also logisch, griechisch Semibazo, eine Beweisführung durch logische Schlussfolgerungen aus einer Fülle von zusammengetragenen Beweismaterial. Und das ist etwas, wo wir sagen können, das ist nachahmenswert, dass wenn wir Zeugnis ablegen über Gott Christus und die Botschaft vom Reiche Gottes, dass wir logisch vorgehen und dass wir anhand der Schriften, also anhand der Bibel, reden, sprechen, argumentieren und überzeugen. Soweit meine Gedanken.